Hallo, ich bin André und HIV-positiv.
Und ich bin Fabian, HIV-negativ. Und ihr hört gerade unseren neuen Podcast 2+.
Den wir zusammen mit der Kampagne Noch viel vor und Gilead Sciences produzieren. Und 2+, das steht nicht für die Anzahl der Hörer, die wir erreichen möchten mit unserem neuen Podcast, sondern für unser Leben und Lieben mit und um HIV.
Und wir, das sind André, 37, HIV-positiv und ich, Fabian, 27 und HIV-negativ. Und wir sind seit 7 Jahren in einer sehr glücklichen Beziehung und wollen euch teilhaben an unseren Erfahrungen, an unseren Gedanken rund um das Thema HIV heute, gestern und wie kann es morgen werden.
Genau. Wir haben jetzt beide kein Medizin studiert, das heißt, das ist auf jeden Fall kein Ersatz für eine ärztliche Beratung oder irgendwas, wenn es irgendwo juckt, kratzt oder ihr denkt, ihr hättet irgendwelche Geschlechtskrankheiten, bitte geht zum Arzt, zeigt es da alles vor, die können euch helfen. Wir können euch auf jeden Fall im Thema Allgemeinbildung und vielleicht auch ein bisschen Erheiterung helfen. Das ist unser Part. Das andere, lasst es bitte den Doktor oder Doktorin beurteilen.
So schaut's aus. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann aber ratzefatze.
Auf Stopp drücken und?
Die erste Folge anhören. Und wenn sie euch gefallen hat oder auch wenn sie euch nicht gefallen hat, lasst es uns gerne wissen auf unseren Kanälen. Und wenn sie euch gefallen hat, ganz besonders teilen, liken, anderen sagen, sie sollen den Podcast auch hören, weil dann steigen die Chancen, dass wir noch viele andere Folgen von dem Podcast produzieren können.
Genau, und ihr könnt uns auf direkten Wege sozusagen erreichen, entweder über Facebook @AndreasWright oder über Instagram @_AndreasWright und Ride immer wie es Fahrrad fahren.
Genau, also R-I-D-E.
Genau, und da kommt ihr direkt zu uns, wenn wir die Nachricht sehen. Und heute in der Folge geht es um HIV und Alltag. André, wie sieht dein Alltag aus?
Urlaub oder Arbeitsalltag?
Das, was du häufiger machst.
Also ich kann ja schon mal vorwegnehmen, auch wenn jetzt wahrscheinlich ganz viele von euch da draußen gespannt hören, wie das wohl ist in dem Alltag. Es ist ganz wie ja vorher auch, ohne die Infektion. Es ist tatsächlich ganz wenig Einschränkung. Und jetzt könnte man ja auch noch sagen, man schränkt sich nicht selbst ein, sondern man wird, wenn dann, eingeschränkt von anderen Leuten. Aber ich habe zum Glück keine Einschränkung, die ich so sagen kann. Ich nehme ja eine Tablette am Tag, das ist meine Therapie. Und ich lebe ein ganz normales Leben, mache sehr viel Sport. Und so für mich mittlerweile ist der Alltag, also bin ich auch wieder in so einem Alltagstrott.
Aber dachtest du, als du deine Diagnose bekommen hast, dass du da jetzt sozusagen wieder einen ganz normalen Alltag hast?
Nee, auf keinen Fall. Ich dachte,
was dachtest du?
Ja, ich dachte, ich kann jetzt kein alltägliches Leben mehr führen. So dieser Alltag, einfach so dieses in den Tag auch, ja, einfach sein Leben unbeschwert leben. Ich glaube, das ist das, was man ja auch mit Alltag so, ne, man denkt jetzt nicht jeden Tag drüber nach, oh geil, dass ich am Leben bin, sondern man kann sich halt auf die Sachen konzentrieren im Leben und im Alltag, die man halt so vorhat, die man erreichen möchte. Und das war dann weg mit der Diagnose erstmal, weil man sich natürlich gedacht hat, werde ich überhaupt gesundheitlich in der Lage sein, dem Alltag nachzugehen? Und das ist ja erstmal das Wichtigste. Man merkt ja immer, wie viel man hat, denke ich, so im Alltag, wenn es einmal irgendwie ja schlecht geht oder wenn irgendwas passiert ist, was einem nicht an diesem Alltag teilnehmen kann. Also ich habe mir jetzt vor einigen Monaten jetzt fast schon leider meinen Ellenbogen ausgekugelt und konnte meinen Arm deswegen nicht richtig bewegen. Und ich kann euch sagen, das war eine Einschränkung in meinem Alltag. Ich konnte nicht mehr Auto fahren, ich musste die ganze Zeit von zu Hause arbeiten. Das war eine krasse Einschränkung und kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem Leben mit HIV, mit meinem Leben mit HIV. Wie eingeschränkt ist denn dein Alltag, würdest du sagen, durch meine Infektion?
Ich glaube, mehr eingeschränkt als durch den Wecker geht gar nicht. Also dieser Wecker morgens.
Der hat aber nichts mit meiner HIV-Infektion zu tun.
Eben. Eigentlich ist die HIV.
Und wenn ich nicht wäre, würdest du den Wecker auch nur rühren. So sieht's mal aus.
Da würde ich um mittags um 12 aufstehen. Nein, tatsächlich ist es wirklich, deine HIV-Infektion ist überhaupt kein
Thema mehr. Also die Tablette bekomme ich schon meistens gar nicht mit, wenn du die morgens nimmst.
Abends.
Und, oder ab, ach, abends. Ja, dann hast du ihn umgestellt. Naja, auf jeden Fall, das bekomme ich gar nicht mehr mit. Und man muss sagen, da habe ich mir auch was ganz anderes vorgestellt. Also dieses Thema, irgendwie, wie viele Tabletten musst du denn da nehmen oder wie viele Arztbesuche kommen da irgendwie auf uns zu oder wie viele Krankenhausaufenthalte. Und das ist ja...
Man macht sich einfach Gedanken, wie organisiere ich jetzt mein Leben da drumherum, ne? Und das ist ja, es ist ja Quatsch. Also man muss gar nichts, fast gar nichts organisieren.
Nee, wie oft gehst du in die Uniklinik zur Kontrolle? Viermal im Jahr?
Ja, genau, viermal im Jahr.
Viermal im Jahr. Und das, also ich glaube, das kriegt jeder Durchschnittsbürger oder Bürgerin eigentlich ganz gut.
Je nachdem, ja. Ich glaube, es gibt einige, die liegen vielleicht über dem Schnitt und einige liegen vielleicht ganz krass unter dem Schnitt. Die gehen dann wirklich nur zum Arzt, wenn ihnen fast schon das Bein abfällt, so nach dem Motto, ne?
Was von alleine kommt, geht von alleine.
Genau, das geht wieder weg.
Ja, aber ne, HIV geht halt nicht von alleine, aber nee. das kann man in Schach halten, ne? Was ich ja besonders gut fand oder ganz interessant fand, als so die Diagnose bei dir kam und wir so langsam gelernt haben, irgendwie das Thema uns besser auszukennen, hast du ja ziemlich schnell angefangen mit dem Fahrradfahren und hast da, also das hast du ja auch schon mal immer mal wieder gesagt, dass du dir damit so ein bisschen deine gesundheitliche Fitness beweisen wolltest. Aber war das für dich wirklich so ein großes Thema, dass du Angst hattest, jetzt sozusagen unsportlich zu sein? Oder wie kamst du da drauf, dass du sozusagen dich so schnell auf das, also genau, ja, das Extrem, also du sagst ja auch immer, du bist jetzt sportlicher gewesen nach der Infektion als vorher. Also jetzt im Fahrradfahren, wie viel, 10.000 fährst du im Jahr? 10.000 Kilometer?
Ja, mindestens.
So, und also warum hast du das, war das so ein großes Thema für dich?
Ich glaube, das ist vor allen Dingen so eine Ego-Geschichte. Also sich selbst zu beweisen, schwarz auf weiß quasi, dass die Infektion mich selbst eben nicht einschränkt und dass ich sogar eben, was diesen Sport angeht, leistungsfähiger sein kann als vorher. Dafür muss ich ehrlich gesagt sagen, ich schaffe jetzt nicht mehr so viele Klimmzüge wie vorher, weil ich nicht so oft mehr so die Kraftsportgeschichte mache oder die Fitness, reine Fitnessgeschichte, ist halt mehr so Ausdauersport jetzt, ne? Aber ich glaube, es war auch ein sehr guter Weg, um, ich sag mal, im Alltag auch abzuschalten. Also es ist einfach eine gute Beschäftigung, weil sie auch sehr zeitintensiv dann ist.
Oh ja, das kann ich hier an dem Punkt mal deutlich bescheinigen. Also ich glaube, das Fahrrad hat mehr Einfluss auf unseren Alltag.
Ich verbringe vielleicht mehr Zeit auf meinem Fahrrad als auf dir, wenn wir uns mal so ausdrücken wollen. Ja, aber es war für mich ganz wichtig und ich glaube, sowas kann auch für andere Leute wichtig sein.
Vielleicht nicht das Fahrradfahren, aber irgendwelche andere Sachen,
genau,
wo sie merken,
sie,
da können sie das sozusagen auch wieder ein bisschen Selbstbewusstsein und Selbstbestätigung zurückerlangen.
Ja, und vielleicht auch Ziele setzen, die man wieder erreichen möchte. Ja,
ja. Das deswegen und genau auch, weil mich das auch so beeindruckt hat damals mit dem Fahrradfahren, haben wir ja damals sozusagen auch unsere Aktion nach Andreas Wright sagen benannt, um dieses sportliche Thema mit so einem Thema, was man ja immer mit einer Krankheit verknüpft, also HIV, da denkt man direkt, jeder Artikel, jeder Beitrag, der so anfängt, dann wird das Licht ein bisschen gedimmt, es kommt so eine ruhige Musik und als würde es jetzt sozusagen,
jetzt wird es ernst
und bedrückend, genau, aber das muss es eben heute nicht mehr sein. Aber Alltag heißt ja auch, du musst an die Arbeit gehen. Also das machen wir, wissen wir alle, dass natürlich Urlaub schöner ist. Aber wie war das mit den Reaktionen an der Arbeit? Also
ich denke, über das ganze Thema Arbeit lohnt sich es auf jeden Fall generell erstmal noch eine andere Folge zu machen. Aber was ich auf jeden Fall, denke ich, was ganz gut zu dem Alltag passt, ist ein gutes Stichwort mit der Arbeit. Es war tatsächlich so, dass ich einige Zeit ja krankgeschrieben war. Nach der Diagnose, weil es mir auch, also natürlich geht einem das auch irgendwie psychisch dann nicht so toll. Ja, man sieht die Welt halt eher dunkel und schwarz und bedrohlich, anstatt sich auf die Zukunft, auf die freudestrahlende Zukunft zu freuen, sozusagen, weil man auch noch gar nicht so richtig weiß, was einen dann eigentlich erwartet. Und nach einigen Wochen, ich würde jetzt vielleicht, ich weiß nicht genau, wie viele es waren, vielleicht 5, 6 Wochen, war ich bestimmt zu Hause. Und dann habe ich gesagt, obwohl ich mich noch nicht so ganz hundertprozentig fit gefühlt habe, da hatte ich auch noch nicht die Therapie begonnen, ich gehe jetzt aber trotzdem wieder auf die Arbeit. Einfach um auch so aus diesem, ja genau, um diesen Alltag wieder, um da wieder reinzukommen, weißt du? Weil wenn du die ganze Zeit zu Hause sitzt, dann geht dann manchmal das Gedankenkarussell einfach los, ne? Und du guckst halt irgendwie eine Serie nach der anderen. Das ist mal ganz nice, das weiß jeder, aber irgendwie nach zwei Wochen denkst du dann auch so, pff, ja, jetzt irgendwie dieses Gefühl einfach auch leistungsfähig zu sein.
Und, also nicht nur im sportlichen Sinne, sondern auch
ja, an genau,
auch Arbeit, was einem absolut sozusagen eigentlich lebenserfüllend sein
genau
sollte. Ja.
Und deswegen bin ich dann wieder auf die Arbeit gegangen. Das war jetzt nicht so einfach, also jetzt gar nicht so jetzt wegen Kollegen oder so, oder weil ich mich da jemandem offenbaren musste oder wollte, sondern ja, man hat halt schon gemerkt, das ist jetzt, ich konnte da noch nicht so ganz wieder abschalten. Also es war vielleicht auch so ein, dass man die Arbeit benutzt oder ich die benutzt habe, um das, ja, vielleicht auch ein Stück weit zu verdrängen. Weißt du, was ich meine? Du beschäftigst dich einfach irgendwas, du suchst dir eine Aufgabe, damit du eben nicht die ganze Zeit jetzt da um diese Gedanken kreist.
Und die meisten Gedanken, muss man ja wirklich rückblickend sagen, die man sich gemacht hat,
waren unnötig, unbegründet,
ja. Sehr unnötig. Von daher ist das sehr gut, dass ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, euch jetzt diesen Podcast anhört. Weil damit könnt ihr im Gegensatz zu uns damals viel vernünftiger mit dem Thema umgehen. Und das merken wir, wir haben ja schon in der ersten Folge erzählt, wie, was wir so unsere ersten Gedanken im Kopf haben, aber die Sache im Alltag beschäftigt einem ja schon manchmal die HIV-Infektion, wenn man drauf angesprochen wird. Also wir engagieren uns ja, deswegen kann es durchaus passieren. Wie merkst du das Thema HIV, wenn du angesprochen wirst? Wirst du drauf angesprochen?
Ja, wir werden darauf angesprochen, eben weil wir uns öffentlich für das Thema stark machen. Und da gibt es verschiedene Reaktionen. Ne? Da gibt es die Reaktion, dass die sagen, oh, ich finde das voll toll, was ihr macht. Und ich habe gesehen, dass ihr in einer Beziehung seid, wo eine HIV-positiv und eine HIV-negativ ist. Ich finde, zum Beispiel habe ich schon Kommentare bekommen, die sagen, ich glaube, wenn ich so eine Diagnose bekommen hätte, wär ich damit schon fertig geworden. Das hätte ich schon gepackt, aber dass ihr da draußen noch was Positives macht, das finde ich sehr, sehr gut. Das war zum Beispiel so eine Reaktion. Es gab noch keinen, ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern, wo uns und mir jemand gesagt hat, dass zum Beispiel unsere Auftritte in der Öffentlichkeit oder unser Engagement, dass sie das richtig scheiße finden. Das sagt dir halt keiner ins Gesicht. Hm. Das sieht auf sozialen Medien manchmal ein bisschen anders aus. Auch das ist vielleicht nochmal so ein Thema Reaktionen auf uns, was wir nochmal separat aufgreifen können. Aber die persönlichen Reaktionen dann sind auch manchmal dann auch in die Richtung, dass Leute halt auch mit betroffen sind mit uns oder mit mir, ja, und sich denken, oh, jetzt muss ich da besonders auf ihn aufpassen und sagen dann so, ja, dann sag mir auf jeden Fall, wenn du irgendwie
Mitleid,
da,
viele ja, Mitleid
so ein,
haben auch.
Ja, es kann auch so eine Mitleid oder auch teilweise so eine Fürsorge, je nachdem, welcher Beziehung man zu der Person steht. Und auch da sage ich dann, ja, ist total lieb von dir, weiß ich auch wertzuschätzen, aber brauchst du dir keine Sorgen zu machen, weil mein Alltag ist echt genauso wie deiner, also ja. Und dann, ja, die Überraschung natürlich, die den Leuten dann, ne, wenn man ihnen sagt, okay, so sieht das aus, es ist keine Einschränkung, ich brauchst jetzt nichts beachten bei mir und so. Und ich meine, es ist ja generell, im Alltag gab es und gibt es nach wie vor keine Ansteckungsmöglichkeit, egal ob du jemandem die Hand gibst, egal ob du jemanden auf dieselbe Toilette gehst öffentlich, egal ob du beim Sport im Fitnessstudio das gleiche Fitnessgerät benutzt und der das vollgeschwitzt hat, das ist ja alles überhaupt keine, sag ich mal, Wege der Ansteckung für HIV. Ne?
Gerade allein in Deutschland leben ja ungefähr so 87.000 Menschen, die mit HIV leben und vielleicht so neben Bifact, 77.000 davon wissen eigentlich von ihrer Diagnose und ungefähr geschätzt 10.600 wissen eben davon nichts.
Genau, und auch den aktuellen Zahlen vom Robert-Koch-Institut.
Genau, und die aktuellen Therapien, die erlauben ja auch sozusagen, dass jeder selbst bestimmt, entscheiden kann, möchte ich das jetzt sagen, wie du das gemacht hast, sozusagen mit unserer Kampagne, trete ich damit offen nach außen, möchte ich, weil wir was bewegen wollen, aber auch, es gibt viele, oder wir kennen auch einige.
Die meisten.
Ja, die einfach sagen, okay, ich mache die Therapie, ich will wieder in den Alltag und dann möchte ich aber mit dem Thema nichts mehr zu tun haben.
Und ich möchte auch nicht, dass du irgendjemandem erzählst, dass ich HIV-positiv bin, weil ich eben dann Angst habe, wenn es rauskommt, dass ich dann halt Probleme bekomme im Alltag.
Ja, und das ist auch immer so natürlich eine tolle Chance. Ich glaube, viele, die früher, denen man die sozusagen Krankheit auch wirklich noch angesehen hat, weil das Gesicht eingefallen ist oder wenn man das äußerlich einfach gemerkt hat, ist es natürlich heute eine super Sache, dass man wirklich so selbstbewusst das entscheiden kann, hat aber leider auch natürlich einen negativen Touch. Klar, es ist immer eine Sache, jeder muss von sich selber überlegen, kann ich das in meiner Lebenslage, habe ich den Rückhalt, habe ich das Standing, bin ich der Typ, der sozusagen mit viel Selbstbewusstsein dann sozusagen das nach außen tritt oder bin ich es denn nicht, aber umso weniger das machen, umso unsichtbarer wird auch eigentlich das Thema.
Und das ist doch super schade, oder? Also ich finde das völlig legitim, wenn jemand sagt, ich möchte halt meinen HIV-Status nicht offenlegen und ich möchte es lieber für mich behalten. Das ist meine Art, damit zurechtzukommen und damit zu leben. Also wie gesagt, es ist vollkommen in Ordnung. Aber es ist doch auf der anderen Seite wirklich super, super schade, dass so eine positive Nachricht, nämlich dass das Leben mit HIV heutzutage eben kein Todesurteil mehr ist und dass man damit so leben kann als, ja, finde ich das Wort nicht so schön, normal leben kann, was auch immer normal bedeuten soll. Und das ist eine Chance, die da vertan wird, weil natürlich kann man aus meiner Sicht gegen so eine Diskriminierung, Ängste, Stigmatisierung am besten arbeiten, indem man eben Rollenbilder und wahre Personen zeigt, die sich halt outen. Also Conchita Wurst zum Beispiel, wenn man da jetzt mal dran denkt.
Die ja leider nicht freiwillig.
Die hat sich nicht freiwillig, genau, geoutet. Die wurde halt, das sagt ja auch schon viel über die Gesellschaft aus, ja von einen ihrer Ex-Freunde, so wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dazu quasi, sei sich gezwungen, diesen Schritt zu gehen, weil er oder sie damit erpresst wurde, ja, mit dem Faktum, dass er HIV-positiv ist. Und das sagt ja schon eine Menge aus,
ja,
über den Stand, wie die Akzeptanz, sage ich jetzt mal so, in der Bevölkerung ist. Und ja, ich glaube, wir haben da noch einen ganzen langen Weg zu gehen und ich freue mich auf den Weg, sage ich mal. Ich glaube, da tut sich jetzt auch viel. Ne?
Aber war für dich das eigentlich auch eine Option zu sagen, okay, nee, komm nein, her, gib mir die Tabletten und ich mache die Therapie, nein, aber davon, keine Ahnung, hier mein Freund, der weiß es noch, aber ansonsten.
Ich habe mit dem Gedanken gespielt, aber ich glaube, es gibt da einen ganz wichtigen Punkt, auch für uns und in der Öffentlichkeitsarbeit, die wir tun. Mit dem, was wir tun, haben wir es in der Hand, welche Informationen wir steuern. Und das ist ein ganz großer Unterschied, weil wir sind in einer proaktiven Position. Ja, wir können es bestimmen und wir haben es in der Hand. Und wenn du das halt nicht machst, dann hatte ich für mich das Gefühl, ich werde immer mit diesem, ich nenne es jetzt einfach mal dunklen Fleck oder diesem Geheimnis, von dem ich immer Angst haben muss,
über dir, so eine Gewitterwolke,
dass es irgendwann mal von irgendjemandem ausgeplaudert wird und dann wird hinter meinem Rücken gesprochen. Gut, das wird jetzt vielleicht auch schon gemacht.
Keine Ahnung. Ganz sicher, aber ich glaube, da braucht man keine HIV-Infektion.
Ja. Was meinst du damit? Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es ist einfach ein ganz großer Unterschied, ob ich selbst derjenige bin, der das Steuer in die Hand nimmt. Und da wollte ich einfach nicht in der Position sein, dass das vielleicht irgendwie auch gegen mich verwendet werden kann. Und dann habe ich gesagt, nein, dann gehe ich lieber den Weg, dass ich da in den, ich sag mal, für mich sauren dann Apfel beiße. Das, natürlich kostet das sehr viel Überwindung.
Aber hat es dir damals geholfen, dass wir also zu zweit wir haben
ja jetzt direkt auf jeden Fall
anfangen, vielleicht nochmal kurz für die uns noch nicht so genau kennen, wir haben eigentlich erst mal eine Spendenaktion angefangen, bevor wir dann eigentlich aus unserem Engagement sozusagen ein bisschen eher mit unserer Geschichte und auch mit Andres HIV-Status in die Öffentlichkeit gegangen sind. Also dieser Weg war wahrscheinlich auch für dich, also den brauchtest du.
Ich hätte mich nicht wohl damit gefühlt, von Anfang an da jetzt offen mit der HIV-Infektion in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich glaube, es war ganz gut, dass wir das so schrittweise getan haben. Erstmal mit dem Thema an sich, gar nicht bezogen auf uns oder auf mich, sondern eben ja erstmal auf das Thema. Und dann haben wir es ja, hat ja gar nicht lange gedauert, wenn wir mal ehrlich sind. Es hat ein paar Monate gedauert und dann haben wir angefangen, da halt öffentlich zu sprechen. Das eben auch den Status offen zu legen.
Hm. Und viel, also viel wird, das heißt ja auch immer zu HIV, dass eigentlich die Infektion nicht mehr das Hauptproblem ist, sondern das gesellschaftliche Stigma. Stigma ist natürlich ein tolles Wort, das kannte ich vorher auch noch gar nicht so intensiv. Eben diese Vorurteile, die einem gegenübergebracht werden. Und hast du dir selber überlegt, was dir da sozusagen entgegenkommen kann? Hattest du da schon Antworten parat oder brauchtest du die überhaupt?
Ich habe mir da keine Antworten überlegt, ehrlich gesagt, weil erstmal grundsätzlich glaube ich, wenn jemand nach dem Bekanntwerden des Status, dass jemand HIV-positiv ist, dann schlecht über mich redet, dann hätte die Person das auch mit großer Wahrscheinlichkeit schon vorher getan. Natürlich wird das dann oft oder kann es benutzt werden, um jemand vermeintlich besonders weh zu tun, sage ich mal, oder anzugreifen, weil man ja von vornherein dann schon denkt, okay, das ist sicherlich ein Wunderpunkt bei der Person. Das kann mich aber nicht mehr schocken, weil wir sind so offen mit dem Thema. Dass es halt einfach kein Angriffspunkt mehr ist. Und ich glaube, das, was wir machen, ich mache das auch deswegen, weil ich nicht eben möchte, dass dieser Angriffspunkt überhaupt bestehen kann oder ins Leben kommt.
Es zeigt ja auch eigentlich nur über die angreifende Person eigentlich Unwissenheit. Also wir haben ja hier zum Beispiel gerade vor uns liegen eine Studie von der BZGA, so das zum Zusammenleben mit HIV-positiven Menschen. So, was würde man ganz sicher machen, was würde man vielleicht machen, was würde man wahrscheinlich nicht machen und was würde man auf keinen Fall irgendwie mit einer HIV-positiven Person machen. Und wenn man sich so die Fragen durchliest und man überlegt, so wie hätte ich sie vor deiner Diagnose beantwortet und nach deiner Diagnose, ist das schon echt interessant. Also gut ist ja natürlich, dass einfach 83% sagen, sie haben keine Bedenken, am selben Arbeitsplatz zu arbeiten mit dir.
Gut, ich weiß. Mit mir persönlich?
Ja, also ich kann da natürlich, ja, mit dir persönlich. Ich kann natürlich sagen, ja, schreibt auf alles irgendwelche Notizen drauf, die man nicht verstehen kann. Aber ich glaube, das ist auch schon das Hauptproblem beim Zusammenarbeiten. Nee, aber richtig spannend wird es oder schockierend wird es dann eigentlich, wenn man hier weiter runtergeht, dass man, ob man eine HIV-positive Person umarmen würden. Das würden dann zum Beispiel nur noch 67% der Bevölkerung. Oder dasselbe Geschirr benutzen. Also die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt. So, wir hatten damals keine Spülmaschine. So, muss ich da jetzt irgendwie besonders aufpassen, wenn ich die Gabel vertausche oder so. Also ich hätte wahrscheinlich nicht zu den 39%, die sich da ganz sicher sind, dass das kein Problem sind, hätte ich nicht zugehört. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt weiß ich ja, es gibt ja gar keinen Weg mehr, wo ich mich reinstecken kann. Ja, und sozusagen hier geht's weiter. Einen HIV-positiven Mensch küssen. Was schätzt du? Wie viel würden das noch ganz sicher? Den sie sympathisch finden. Gab es auch die Frage, 10, jemanden küssen, den man unsympathisch? Noch 17 Prozent. Okay. Aber viel ist es nicht, wenn man sozusagen sympathischen Menschen. Finden. Ja. Und was die härteste Frage war sozusagen, würden sie mit jemandem Sex mit Kondom haben, von dem sie wissen, dass er oder sie HIV-positiv ist?
Das waren nur noch 2% oder so, glaube
genau.
ich.
Genau. Und die Frage ist sogar noch auf das Kondom ausgelegt, aber das braucht man ja eigentlich gar nicht durch den Schutz durch Therapie, wie wir ja in der ersten Folge durch die Partnerstudie euch auch schon mitbekommen, gegeben hatten.
Wenn ihr da noch mehr Infos wollt oder euch auch nochmal uns sogar als Botschafter anschauen wollt zum Thema Nichtübertragbarkeit von HIV, dann könnt ihr mal auf Wissen verdoppeln im Internet schauen. Da gibt es auch ein kleines Video von unter anderem uns und vielen anderen Leuten, Personen, Menschen, die mit HIV leben und darüber berichten.
Genau, und diese Aktion der Deutschen AIDS-Hilfe ist eigentlich genau darauf ausgelegt, sozusagen Wissen verdoppelt. Es geht darum, diese diese Unwissenheit, die ja meistens eher zu dieser Stigmatisierung oder zu diesen Vorurteilen führen, aus dem Alltag rauszukehren, weil das ist ja eigentlich nur das, wodurch das bedingt ist. Also man kann eigentlich tatsächlich mit Wissen einiges dagegen machen, und deswegen ist es eigentlich auch, finde ich es gut, oder ich kann auch gut damit schlafen, dass wir sagen, okay, wir haben das Thema trotzdem weiter in unserem Alltag, aber nicht, weil wir es brauchen, sondern weil wir es wollen, weil wir was bewegen wollen, und zwar einfach Wissen zu verbreiten, Wissen zu verdoppeln, damit es einfach für die Personen, die nicht sicher sind, ob sie sich sozusagen outen wollen als HIV-positiv, damit sie dann bessere Rahmenbedingungen haben, um vielleicht, ja, diesen wahrscheinlich befreienden Schritt zu machen. Mhm. Ja, und das war's schon mit unserer zweiten Folge HIV und Alltag. Toll, dass ihr wieder zugehört habt.
Wenn ihr etwas besonders gut oder besonders schlecht fandet oder Anregungen habt oder ja, einfach Lob, Verbesserungsvorschläge.
Vielleicht wollt ihr auch nochmal Hallo sagen.
Wie auch immer, oder einfach mal Hallo sagen, ein nettes Bild von euch schicken, damit wir mal sehen, wie die geneigten Hörer unseres Podcasts hier aussehen. Dann lasst uns doch eine Nachricht da, zum Beispiel auf Instagram @_AndresRight oder auf Facebook @AndresRight.
Und dann natürlich, ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken über unsere Homepage.
Genau.
Die Homepage ist www.andresright.de.
Genau. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann seid doch so nett. Erzählt euren Freundinnen, Verwandten, Bekannten davon und ja, verbreitet den Podcast in unserem Namen.
Viel Spaß dabei. Auf Wiederhören.
Tschüss.